Genau. Wir hören ja immer wieder den Satz, ich glaube nur, was ich sehe. Dass dieser Satz ziemlich wenig mit Realität zu tun hat, das lehrt uns unsere digitale Entwicklung. Wir haben ja auch alle unsere Handys in den Taschen und wir wissen, dass das Unsichtbare Realität ist, dass das funktioniert. Sonst würde niemand sein Handy rausnehmen, weil wenn ich irgendwas tippe und dann auf Absenden drücke, dann weiß ich, sobald dieser Haken da erscheint, dass das tatsächlich irgendwie durch die Luft gegangen ist und sei es noch Hunderte oder Tausende von Kilometern. Also wir wissen, dass etwas, was ich nicht sehe, dass das tatsächlich ankommt. Und das ist gewöhnlich so zuverlässig, dass ich jetzt da nicht noch dreimal anrufe, hast du meine Nachricht wirklich bekommen? Sondern ich weiß, wenn WhatsApp mir da einen Haken zeigt, ja dann, oder am besten zwei, dass der andere das auch empfangen hat, dann weiß ich, dass das irgendwie schon unterwegs ist und ganz gleich ankommt. Da zweifle ich eigentlich gar nicht. Also das Unsichtbare, das ist Teil von unserem Alltag und besonders unsere digitalen Möglichkeiten, die sich immer mehr erweitern, lehren uns, dass um uns herum, durch uns durch, tausende von Strahlungen, von Informationsströmen, von Signalen gehen. Was uns auch manchmal ein bisschen Angst macht, weil wir irgendwie dann fragen, wie hat das auf meine Gesundheit, meinen Körper irgendwie Einfluss. Aber das ist völlig normal, dass wir damit leben, dass Dinge im Unsichtbaren passieren. Und ich meine, hast du dich auch schon mal gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass ein Bild, was ich auf einem Gerät habe, jetzt plötzlich innerhalb von 15 Sekunden auf das andere Gerät kommt? Also wie schafft das mein kleiner Computer hier, das ganze Bild zu zerhacken, in einzelne Informationen Pakete zu packen, dann dahin zu schicken, dass die alle wirklich der Reihe nach darüber tanzen und dann dort wieder ausgepackt werden? Also ist irgendwie ein Rätsel. Ich glaube, für 99% der Menschheit wird das auch immer ein Geheimnis bleiben. Die paar einzelnen Informatiker, die das irgendwie verstehen, die schaffen das aber nicht rüberzubringen. Genau, von dem her wird unser Glaube immer etwas sein, was eigentlich zu uns passt. Weil wir Menschen, für uns ist natürlich auch an das zu glauben, was übernatürlich, was unsichtbar ist. Und es kann keiner herkommen und sagen, ich glaube nur an das Sichtbare. So ein Quatsch. Jeder von uns, wir glauben und wir vertrauen sogar, wir legen unser Leben manchmal in die Hände von diesen kleinen Daten, die ich gar nicht sehen kann. Und genauso ist das mit dem Wort Gottes. Und wir haben ja nicht nur Informationsmöglichkeiten, dass wir Informationen schicken, wir können ja sogar in unseren Körper reingucken, was völlig abgefahren ist. Dass wir es irgendwie schaffen als Menschen, Geräte zu entwickeln, die irgendwelche Signale aussenden, die dann durch den Körper durchgehen oder teilweise wieder zurückgestrahlt werden und dann schaffe ich es irgendwie auf einem Monitor mir zu zeigen, was in meinem Bauch drin ist, ohne dass ich den aufschneiden muss, aufklappen muss und auch vor lauter Blut da erstmal gar nicht sehe, sondern ich kann da einfach einen Mensch auf den Tisch legen, unter ein Gerät halten. Und ich dachte mir so, wie abgefahren wäre das, wenn wir in ein paar Jahren diese Funktion im Handy hätten. Dann könnte ich immer so genau gucken, was passiert hier eigentlich gerade in meinem Körper so. Mein Sohn hatte gestern Morgen, irgendwie hat er plötzlich geschrien, hat sich gekrümmt und wir wussten, okay, irgendwas ist mit dem Bauch nicht richtig. Wie cool wäre das gewesen, wenn ich mich dann frage, oh, hat er vielleicht was verschluckt? Wenn ich kurz mein Handy rausnehme und dann hier über meinen Sohn halte und dann sehe ich, da ist also mein Radiergummi. Und dann gucke ich weiter und dann sehe ich genau, ist da irgendwas im Hals stecken geblieben? Ist da irgendwie was, was gleich schon bald wieder rauskommt, was ich noch brauche? Also wäre super praktisch. Und das Wort Gottes ist wie eine Röntgenaufnahme. Wir haben ja Röntgenaufnahmen, wir haben Ultraschall, CT, MRT, was immer du auch willst. Ich vergleiche heute das Wort Gottes mit einer Röntgenaufnahme. Das Wort Gottes zeigt dir die geistliche Welt. Zeigt dir, was hat Gott in dir getan, zu wem bist du geworden. Also lass uns aufpassen, nur unsere Seele, Emotionen und die Meinung unserer Mitmenschen zu befragen, wer wir sind, was wir können, was wir nicht können oder unsere Vergangenheit, sondern lass uns das Wort Gottes aufschlagen und lesen, was das Wort Gottes über uns ausspricht. Und da will ich gleich zum ersten Punkt kommen. Ich war tot. Und da darfst du mit mir aufschlagen, Epheser 2, wo wir ganz deutlich lesen, dass Gott nicht nur über uns jetzt ein Röntgenbild aufnimmt, sondern das auch getan hat, bevor wir überhaupt in diese enge Beziehung mit ihm gekommen sind. Da lesen wir in Epheser 2, ich lese aus der Neues Leben Übersetzung, da sagt Gottes Worte, Epheser 2, Abvers 4, doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Vers 6 machen wir gleich. Also wir haben gerade gelesen, dass wir tot waren. Es heißt hier, Vers 5, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte. Und das ist mal das Erste, dass Gott ein Röntgenaufnahme von dir gemacht hat, von deinem Herz, und er hat gesehen, wow, mausetot. Das ist kein Leben. Und das ist unheimlich tröstlich. Wenn ich nämlich immer wieder meine Vergangenheit so ein bisschen analysiere und meine Gefühle mich dann lehren, ob die einigermaßen okay war oder eigentlich ziemlich gut, nur Gott war das letzte Sahnehäubchen so drauf, oder ich merke, hey, ich war echt ein mieser Mensch. Ich habe mich echt, echt schuldig gemacht. Ich habe vielleicht bei Freunden, in meiner Familie, in meiner Ehe, ich habe großen Schaden angerichtet. Man muss ja nicht so weit gehen, dass man vielleicht, dass du Menschen auf dem Gewissen hast, aber du merkst vielleicht, du hast großen Schaden angerichtet. Weil du so egoistisch und selbstzentriert warst, war es dir kaum wichtig, was andere Menschen denken oder fühlen. Und du hast sie einfach überfahren, hast sie grob verletzt. Und das kann echt so viel, obwohl wir gerettet sind, obwohl wir Vergebung bekommen haben, kann das immer wieder so viel Scham in mein Herz bringen. So viel Anklage. Weil ich mir denke, ja, ich habe es ja gemacht und ich sehe es vielleicht immer noch, dass die Auswirkungen da sind. Und wo Gottes Wort dir aber sagt, das war nicht schön, dass du das gemacht hast. Aber Gott ist auch nicht schockiert. Weil du warst tot. Du warst tot. Das heißt, ob du jetzt 50 Menschen umgebracht hast, schlimme Dinge getan hast, oder ob dein schlimmstes Vergehen der Lolli in der Bäckerei war, den du hast mitgehen lassen. Im gewissen Sinne ist das gleich, wenn Gott sieht, dass ihr beide tot wart. Gott ist nicht schockiert, wenn ich Dinge tue. Gott ist nicht schockiert, wenn in einem Raum eine Leiche ist, dass es da stinkt. Er ist nicht schockiert. Wie tröstlich ist das zu wissen, dass Gott hier sagt, dass er neues Leben uns geschenkt hat. Das heißt, wie viel Voraussetzung braucht er im Tod? Ob du jetzt 120 oder 30% tot bist, macht nicht so den riesen Unterschied. Du warst tot. Und was als Früchte aus deinem Leben kam, war tot. Gott ist nicht schockiert. Das ist so tröstlich. Und andererseits ist es auch enorm herausfordernd. Ich glaube, das war so in der Zeit, als ich anfing, hier ins Frühgebet zu gehen, hat Gott mir plötzlich gezeigt, dass all die tollen Werke, die ich mir so in meinem guten Gewissen angesammelt hatte, für ihn völlig wertlos waren. Wo er mir gezeigt hat, hey, wenn du nicht in der reinen Liebe liebst, ist es nichts. Und ich hatte mir ziemlich angehäuft an Dinge, wo ich ein bisschen stolz drauf war und was wirklich bitter für mich war, zu erkennen, wow, das war alles vor Gott nichts. Weil der Grund eigentlich, warum ich das getan habe, war ich selbst. Ich war freundlich, damit es mir selbst gut geht. Das war echt, echt bitter, sich das einzugestehen, dass Gott sagt, das Leben ohne mich, ohne diese enge Gemeinschaft mit mir ist tot. Und selbst wenn du dein Leben gegeben hast, wie 1. Korinther 13 sagt, aber es nicht aus der reinen Liebe war für Gott allein und den Nächsten, sondern da immer noch was für dich selbst rausgesprungen ist an Ehre, dann ist es nichts. Dann war es nicht die reine Liebe Gottes und dann ist es null. Und das ist vielleicht echt bitter, mir das selbst einzugestehen, dass Gott über mein altes Leben sagt, es war nichts, es war null. Und das ist vielleicht tröstlich, wenn ich denke an die Zeit vor meiner Bekehrung, aber manchmal, wenn wir ehrlich sind, haben wir seit unserer Bekehrung auch nicht gleich verstanden, was das bedeutet, in dieser Einheit mit Christus zu leben. Und unser Leben produziert immer noch ziemlich viel Tod. Und wie tröstlich ist das auch zu wissen, dass Gott nicht schockiert ist. Selbst wenn ich mal ein Übergabegebet gesprochen habe oder versucht habe, irgendwie zu beten, zur Bibel zu lesen, aber ich verstehe diese Einheit mit Christus nicht und merke immer wieder, es kommt immer noch Tod aus mir raus, immer noch Schmarren und Böses, dann ist Gott immer noch nicht schockiert, wenn er sieht, dass du diese Einheit mit Christus noch nicht erlebst. Wie tröstlich ist das? Ich habe neulich ein Zeugnis gehört von einer Frau, die früher in der Pornoindustrie sehr stark war, dann zum Glauben gekommen ist, Übergabegebet gemacht hat, angefangen hat, zur Bibel zu lesen Aber sie war immer noch drin. Sie hat immer noch weitergelebt. Und irgendwann saß sie im Flugzeug und Gott hat das Licht angemacht und sie hat gemerkt, wow, ich bin schuldig. Ich lebe das gar nicht. Wo sie heute zwar mit ihrem Mann Pastor ist, aber wo ich mir vorstelle, dass so oft diese Scham, diese Schuld, diese Anklage wieder in ihr Herz kommen will. Wo sie sich denkt, wie viele Millionen von Menschen habe ich so schlecht beeinflusst? Ehen vielleicht zerstört. Aber wo der Trost kommt, wo Gott jetzt sagt, ey, du warst tot. Und auch als du dich bekehrt hast, hattest du noch keine Erkenntnis über das Leben. Wie tröstlich ist das? Und dieser Tod kommt vom Anfang der Bibel. Wenn wir schauen, ganz zum Anfang der Bibel, wo Gott sagt, wenn du diese Frucht isst, wenn du eigene Wege gehst, dich aus dieser engen Gemeinschaft mit mir trennst, dann ist das der geistliche Tod. Das ist einerseits natürlich körperlich, dass Adam und Eva irgendwann starben, aber ganz besonders ist das der geistliche Tod, wo ich nicht mehr in dieser Einheit mit Gott bin. Wo plötzlich Scham reinkommt, wo Anklage reinkommt, wo Schuld reinkommt, wo Angst reinkommt. Und wie herausfordernd ist das manchmal, das anzuerkennen, dass ich eigentlich ein Leben lebe, wo sehr viel Tod noch immer ist, obwohl ich die richtigen Worte verwende im Gebet. Mein zweiter Aspekt ist in Vers 6, wo wir lesen, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Die Schlachter 2000 übersetzt das, finde ich so griffig, und er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Ich hatte vor 2 Wochen einen Traum, wo ich eine Schwester von der Gemeinde hier gesehen habe und sie hat mir gesagt, Bernd, wenn ich die Augen schließe und wenn ich meinen Mund öffne, dann bin ich im Himmel. Ich bin aufgewacht, dachte mir, okay, ein bisschen schräg, aber irgendwie hat mich das ermutigt und ich habe mich an einen Vers erinnert, der in Johannes 3, Vers 13 steht, wo Jesus sagt, schlage ich mal schnell auf, wo Jesus sagt, über sich selbst spricht, Johannes 3, Vers 13, sagt Jesus, es ist noch nie jemand in den Himmel. Oh, ich lese 12, gehört dazu. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von Dingen erzähle, die auf Erden geschehen, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Also Jesus spricht an, dass oft unsere menschlichen Augen nur auf das begrenzt ist und wir nicht verstehen, was über das hinausgeht. Und Vers 13 heißt es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Menschensohn, der vom Himmel herab auf diese Erde gekommen ist. Und im Nachsatz heißt es, außer der Menschensohn, der im Himmel ist. Wo man sich fragt, der Menschensohn, der im Himmel ist, muss sich Jesus ein bisschen Grammatik noch beibringen, weil er war doch gerade nicht im Himmel, er war doch auf Erden. Wo Jesus im Himmel und auf Erden gleichzeitig war. Genau das Gleiche finden wir hier bei Paulus. Dass wir mitversetzt sind, mit auferweckt sind, mitversetzt sind in die himmlischen Regionen. Das heißt, du bist im Himmel, sagt Paulus. Wenn Gott eine Röntgenaufnahme von deinem Geist macht, dann ist er verwoben mit dem Himmel. Und das hat mich so ermutigt, was die Schwester in meinem Traum gesagt hat. Wenn sie ihre Augen schließt, dann ist sie im Himmel. Das heißt, der Himmel ist nicht weit weg. Ich bin mit versetzt in himmlische Orte. Das heißt, in meinem Geist bin ich eins mit Jesus und wo Jesus ist, ist der Himmel. Der Himmel nicht im Sinne, ich muss eine Leiter hochklettern hinter die letzte Wolke, sondern der Himmel ist geistlich und der Himmel ist hier um uns herum, besonders da, wo 2 oder 3 versammelt sind. Wie cool ist das, wenn ich mir immer mehr dieses Röntgenbild anschaue und lerne, wer ich eigentlich geworden bin. Ich bin nicht der flehende Christ, der bittet, dass der Himmel sich irgendwann öffnet. Du bist schon längst im Himmel. Und vielleicht ist das völlig neu und völlig fremd für dich, dass du mitversetzt wurdest in himmlische Örter, dass du in Christus bist. Und das liegt dann daran, dass vielleicht manchmal die Bibel lesen, aber wir glauben das gar nicht. Wir glauben vielmehr eine Röntgenaufnahme von einem Arzt, wo wir vielleicht nicht mal auf die Idee kommen und so sagen, nee Arzt, das ist falsch. Oder Arzt, ich denke, hey, ich habe das doch gerade aus meinem Computer rausgelassen. Das ist doch das, was in dir Realität ist. Aber die Bibel lesen wir oft, als wenn es einfach nur eine Ermutigung wäre. Und wir lesen so lange, bis wir ermutigt uns fühlen. Obwohl die Bibel ein Röntgenbild ist von dem, was du schon bist, was du geworden bist. Das heißt, meine Aufgabe, deine Aufgabe ist es nicht, einfach nur die Bibel zu lesen und auf die Handlungsaufforderungen zu warten, was ich jetzt tun oder lassen soll, sondern in erster Linie natürlich zu verstehen als eine Einladung in eine Beziehung, aber auch das, wo die Bibel beschreibt, was ich geworden bin. Wenn ich ein Röntgenbild sehe, dann sehe ich da so viele Dinge, die mein Auge gewöhnlich, wenn ich an mir herunterschaue, nicht sehe. Und genauso wenig nimmt deine Seele und deine Augen das wahr, was in deinem Geist passiert ist. Also wir brauchen mehr Information als nur meine Gefühle. Ich kann nicht darauf warten, bis ich schöne Gefühle habe, um Vergebung anzunehmen. Das ist einfach nicht effektiv. Ich kann nicht nur in meiner Seele leben, sondern wenn ich diesen Schritt nie mache, auf den Geist mich zu fokussieren. Das heißt nicht, dass die Seele immer nur schlecht ist, aber auf den Geist mich zu fokussieren, auf das zu fokussieren, was Gott in mir tun will, dieses neue Leben. Das neue Leben ist nicht in meinem Körper hier. Brauchst nicht nach deiner Bekehrung zum Arzt gehen und dir Nachweis ausstellen lassen über das neue Leben, weil das Leben nicht körperlich ist, was Gott in dich hineingelegt hat, sondern geistlich. Und wir sehen dieses neue Leben, wie es sich entfaltet, wie es funktioniert, sehen wir mit dem Röntgenbild Gottes alleine. Und schade, dass wir manchmal das Röntgenbild gar nicht so gut kennen. Gar nicht so genau wissen, wie das alles so aufgebaut ist. Wir haben völlig neue Möglichkeiten. Ich stelle mir so vor, wenn mein Sohn Samuel, der jetzt nächstes Jahr Vorschulkind wird, irgendwann zu mir sagt so, Papa, ich habe die anderen Kinder beobachtet und ich habe festgestellt, bei mir wird das nichts mit dem Lesen. Ich kann das nicht, ich werde das nicht schaffen. Dann ist das so ein Moment für mich als Vater, wo ich mir denke, Mann, warum habe ich jetzt das nicht auf Video? Weil ich mich danach amüsieren werde. Mein Sohn sagt mir mit 4,5, er wird nicht lesen können. Also was für ein Quatsch aus meinen Augen, wo ich mir denke, hey Junge, du hast noch gar nicht angefangen. Aber oft ist das so, dass wir denken, göttlich lieben, göttlich leben, das schaffe ich nicht. Bei meiner Vergangenheit. Zu lieben, nicht weil ich jemanden brauche, sondern zu lieben, weil ich dem anderen was Gutes tun will. Immer lieben, immer vergeben, immer dienen, mit Freude. Das schaffe ich nicht. Dann bin ich wie mein Sohn, der sich beklagt über etwas, aber kein Verständnis hat, keine Erfahrung hat. Und Gott manchmal schmunzelt über manche unserer Klagen. Wo wir sagen, oh, das kann ich nicht oder das kann ich nicht. Und Gott sagt, ja, laufen lernst du auch nicht mit 2 Monaten. Es kommt. Vertraue wieder mir. Du hast die Fähigkeit. Ich habe in dich alles hineingelegt, was du brauchst, einen übernatürlichen Lebensstil zu führen. Und auch wenn du das jetzt die letzten 20 Jahre nicht wahrgenommen hast, es revidiert ja nicht das, was Gott in dir angelegt hat. Grund ist, für unseren Unglauben ist oft, dass wir das Wort Gottes nicht gut kennen und nicht so lesen, dass es tatsächlich ein Röntgenbild für unseren Geist ist. Und wie schön ist es, wenn ich jeden Tag mich erinnere. Ich habe mir das so zusammengeschrieben, ganz viele Verheißungen, das heißt Verheißungen, nicht einfach Versprechen, die ich mir wünsche, sondern mein Röntgenbild. Ich habe mir mein Röntgenbild aufgeschrieben und das lese ich sehr oft durch oder höre es mir an, wo Vers nach Vers beschrieben wird, wer ich geworden bin. Und das soll nicht mich einfach nur auf positive Gedanken bringen, sondern soll mir Realität zeigen. Weil ich weiß, dass meine Seele mich oft belügt. Die sagt mir nicht jeden Morgen, Bernd, du bist eine neue Schöpfung. Die sagt mir, nachdem ich versagt habe, nicht, Gott rechnet dir gar keine Sünden an, brauchst gar nicht Gedanken machen. Die sagt mir das nicht. Die belügt mich oder sie vorenthält mir so viele Wahrheiten. Und wie schön ist es, wenn ich das Wort Gottes tatsächlich anfange zu studieren und mir rausschreibe, dass ich das parat habe und wirklich jeden Morgen oder wann auch immer 10, 15 oder 3 Verse mir vor Augen halte, dass ich erkenne, wer ich geworden bin. Dass ich nicht jeden Tag neu so gut versuche, aber versage und nicht in geistlicher Realität lebe. Wie schön ist das, wenn ich mir das jeden Tag tatsächlich vor Augen halte. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Ich habe ein neues Herz, gefüllt mit der Liebe Gottes. Ich bin erfüllt mit der gleichen Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und das ist kein positives Denken, einfach nur, das ist Realität. Wenn ich mir mit realistischen Augen dein Röntgenbild anschaust, dann werde ich vielleicht langsamer Entschuldigungen zu bringen, warum das jetzt bei mir nicht funktioniert, weil meine Vergangenheit sehr so schlimm war oder meine Mitmenschen oder mein Arbeitsplatz oder meine Familie oder. Wenn Gott über dich aussagt, das ist geistliche Realität in deinem Leben. Wie schön wäre das. Und ich glaube, manchmal gehen wir mit dem Wort Gottes so um, als wenn wir beim Arzt sind und der Arzt uns sagt, okay, ein halber Lungenflügel, ein ganzer Lungenflügel von ihm ist übrigens abgestorben, habe ich jetzt gerade neu gesehen. Ich lege es mal zu den Akten und dann sehen wir uns nächstes Jahr zur Vorsorgeuntersuchung wieder. Okay? Schönen Tag noch. Und wir dann einfach sagen, okay, und rausgehen. So machen wir das oft mit der Bibel. Es wäre gut, wenn wir im guten Sinne, im richtigen Sinne, öfter einen Schock bekommen, wer wir eigentlich geworden sind. Was da eigentlich in uns passiert ist. Wenn mir ein Arzt bescheinigt, dass ein Lungenflügel von mir abgestorben ist, ja, dann gehe ich doch nicht raus und ärgere mich, dass ich meinen Bus verpasst habe und kehre zur ganz normalen irdischen Realität zurück, sondern dann setze ich mich doch hin und denke mir, wow, was ist da passiert? Warum eigentlich? Und dann wird mir sicherlich das Gefühl beschleichen, dass ich jetzt gleich umfallen werde, weil ich mir denke, hey, mein Körper ist völlig unterversorgt. Ich kann doch so nicht weiterleben. Und im positiven Sinne bescheine ich dir Gott immer wieder, wenn du zum Arzt gehen würdest, dass du plötzlich eine völlig reine Leber hast. Völlig wiederhergestellt. Dass du die Tragkraft deiner Muskeln und Knochen hast, als wenn du 300 Kilo tragen kannst. Dass du eine Lungenfähigkeit hast, dass du locker jetzt 80 Kilometer rennen könntest. Also wir haben so eine Fähigkeit, die in uns lebt, die wir so oft vergessen, weil wir, wie die Bibel sagt, mit auferstanden sind mit Christus. Mit auferweckt wurden. Diese gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in dir. Und du brauchst nicht deine Gefühle, deine Seele befragen, ob es wirklich stimmt, sondern das Röntgenbild anschauen. Ja, wie schön wäre das? Mein letzter Aspekt ist Emotion versus Fakt. Welche Stellenwert hat die Bibel für dich? Glaubst du der Bibel tatsächlich, wenn es solche Dinge über dich ausspricht? Oder wartest du nur, bis deine Seele sich ermutigt fühlt? Ist nett, aber ich lebe dann nicht in Realität. Und wie schön ist das, wenn ich die Bibel als Röntgenbild erkenne, das mir so genau beschreibt, zu wem ich geworden bin und zu was ich fähig geworden bin. Lass uns die Bibel mehr ehren. Lass uns die Bibel genauer lesen.
Auch wenn Paulus da manchmal ein bisschen Schachtelsätze bringt. Aber ein kleiner Trost. Im Griechischen war das noch schlimmer. Ich habe gelesen, dass Kolosser 1, glaube ich, das bin ich mir nicht ganz sicher, aber das ganze Kapitel oder drei Viertel davon ein Satz war. Okay, da haben es die deutschen Übersetzer nur gut mit uns gemeint.
Lasst uns die Bibel genauer lesen. Uns geht so viel flöten, weil wir auf irgendeine seelische Regung vielleicht warten. Die Bibel beschreibt, wer du geworden bist. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist zu allem fähig, von dem das Wort Gottes spricht. Warte auch nicht zu sehr darauf, dass Gott das nochmal bestätigt und du das nochmal spürst. Jetzt kann ich. Nein, das Wort Gottes sagt, du kannst schon längst. Aber Gott wartet darauf, dass du es im Glauben annimmst, weil er mit dir zusammengehen will. Er will nicht nur einfach einmal Fenster öffnen, Segen runterkippen, sondern er will, dass du mit ihm Hand in Hand gehst, vorangehst, begreifst, dass du eins geworden bist, wie 1. Korinther 6 sagt. Im Röntgenbild Gottes bist du eins geworden mit Jesus. Du bist in Christus. Christus ist in dir. Das heißt, jede Gedanken von Scham, jede Gedanken von Schuld, von Anklage, von Angst ist der Tod selbst. Und wie anders kann ich damit umgehen, wenn ich das tiefer und tiefer begreife, wer ich geworden bin und dann plötzlich auf meinem Röntgengerät sehe, hey, da will gerade was in mein Herz rein, was völlig mein Leben töten wird. Stell dir vor, du hättest dir für deine verschiedenen Organe hättest du so ein Live-Bild, was du mal wieder so anklicken kannst. Du hast ein Live-Bild von deiner Leber, Live-Bild von deinem Herzen, Live-Bild von deiner Lunge. Und plötzlich kriegst du eine Nachricht auf dein Handy, Vorsicht, spitzer Gegenstand, dringt ins Herz vor und will das Herz ganz durchdringen. So, okay, danke, schaue ich mir später an. So gehen wir oft damit um. Da kommen Gedanken von Anklage. Ja, ich habe es hier wirklich getan.
Da kommen Gedanken, ja, ich kann dem nicht vergeben. Ich spüre es noch nicht. Und wir haben nicht begriffen, wer wir geworden sind. Wir haben kein Warnsystem für unseren Geist, was da alles hineinkommen will an Tod. Dann merken wir, am Ende des Tages fühle ich mich müde, fühle mich nicht nach Gebet, fühle mich nicht nach Bibellesen, weil ich erlaubt habe, dass da tausend Dinge in mein Herz hineingekommen sind, die das Leben aus mir raussaugen. Wie schön ist es, wenn wir starten, jeden Tag die Liebe Gottes neu in unser Herz lassen, neu unseren Verstand durchdringen lassen, das Wort Gottes lesen als eine Beschreibung, wer ich geworden bin, zu was ich fähig bin und dann schneller bin zu handeln, wenn es darum geht, im Glauben zu leben. Und oft, ich hatte jetzt meine ersten zwei Schulwochen hinter mir und ich habe gemerkt, mir ging es gesundheitlich nicht so gut und verschiedene Sachen herausfordernd. Und ich habe gemerkt, oh Bernd, ich habe so viele Chancen vertan, im Glauben zu leben, weil du nur in der Seele gelebt hast. Weil du dir auf menschliche Hilfe so sehr Acht gegeben hast, so sehr darauf geguckt hast, ob du jetzt fit bist oder nicht, ob Umstände gerade passen oder nicht, ob schwierige Schüler jetzt in deine Klasse kommen oder in eine andere Klasse. Und so viele Chancen vertan, im Glauben zu leben. Es darf im Glauben, gibt es keine schlechte Laune. Gibt es kein Auf und Ab. Wenn wir mehr und mehr im Röntgenbild Gottes leben, wer ich geworden bin, dann verstehe ich, dass alle Umstände, alle Rückmeldungen der Seele dazu da sind, dass ich im Glauben lebe, auf den Wellen laufe. Und du kannst auf den Wellen laufen. Dafür bist du gemacht. Das zeigt das Röntgenbild Gottes ganz klar. Wir leben nicht in den Umständen. Wir leben nicht in den Emotionen. Wenn ich das Röntgenbild Gottes vor Augen habe. Und lasst uns doch aufstehen. Lasst uns dieses Röntgenbild Gottes neu in den Fokus nehmen. Lasst uns dem Wort Gottes viel, viel mehr Autorität geben. Das bedeutet, dass bei Stellen, wo du merkst, wow, das bin ich geworden, dann halt an und schau dir die Stelle genau an. Dann hörst du, was deine Seele sagt an Widersprüchen und dann widerlegst du es mit dem Wort Gottes. Mein Gebet ist, dass heute das Röntgenbild Gottes so klar vor unseren Augen steht, dass wir nicht mehr auf und ab leben, sondern auf den Wellen gehen können. Weil dazu bist du, dazu bin ich geboren und gemacht und dazu sind wir fähig. Danke, Heiliger Geist, dass du dein Wort uns nicht auf ein oder zwei Seiten gegeben hast, sondern so eine genaue Beschreibung unseres Geistes, unserer Fähigkeiten, so eine genaue Beschreibung von dem, was es heißt, in Christus zu sein, was es bedeutet, mit dir in Einheit zu gehen, was es bedeutet, wirklich dieses Leben Gottes in sich leben zu haben und welche Feinde da sind, die mir das Leben wieder streitig machen wollen, Herr, wo Anklage hineinkommt, wo Minderwert hineinkommt, wo Selbstzentrierung reinkommt, wo Unzufriedenheit hineinkommt, wo Anklage hineinkommt, Gedanken über die Vergangenheit hineinkommt, Beklagen über die Umstände, über Mitmenschen und wenn ich merke, dass sonst das göttliche Leben geraubt wird. O Heiliger Geist, ich danke dir, dass du so geduldig bist und Verständnis hast für alle Früchte, die tot sind, weil wir nicht in enger Gemeinschaft mit dir gelebt haben, Herr. Selbst obwohl wir vielleicht jeden Tag im Frühgebet, jeden Tag im Gottesdienst waren, aber das nicht tief in Anspruch genommen haben, dass wir tatsächlich eins geworden sind. Dass du uns vergeben hast, dass wir rein sind, dass wir gerecht sind in deinen Augen, weil dein Blut für alles bezahlt hat und uns bedeckt. Vater, ich bete, Herr, dass du uns diese neue Kühnheit schenkst. In erster Linie zu Hause, Herr. Dass wir tatsächlich dieses Röntgenbild anschauen und glauben, wer wir geworden sind, Herr. Dass wir eine neue Schöpfung geworden sind. Gefüllt mit der Liebe Gottes, Herr. Gefüllt mit dem Heiligen Geist. Gefüllt mit der ganzen Kraft Gottes. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass nichts unmöglich ist, Herr. Wenn wir tatsächlich lernen, in Einheit mit dir zu gehen, Herr Jesus. Und das fängt an, indem ich zu Hause das in Anspruch nehme. Indem ich vor meine Augen halte, wer ich geworden bin. Und ausspreche, dass das meins ist. Und ich dir danke, ich nicht abhängig mache von Gefühlen oder von zukünftiger Beweisen, ob ich es wirklich schaffe, sondern es ist jetzt Realität geworden, Herr. Ich danke dir für das Evangelium, dass es so funktioniert, Herr. Weil es so gut tut, dass ich erstmal empfangen darf, und Kraft empfangen darf, erkennen darf, wer ich geworden bin, Herr Jesus. Und dann den Glauben ausprobieren darf, wie das tatsächlich funktioniert, Herr. Danke, Vater, dass du jeden von uns fähig gemacht hast. In jedem wohnt die gleiche Kraft. In jedem wohnt das gleiche, neue, übernatürliche Leben, was nichts mit dem Alten zu tun hat, Herr.
aber was damit zu tun hat, dass ich dein Wort kenne, dass ich dein Wort liebe, dass ich dein Wort ja Autorität gebe in meinem Herzen und tatsächlich im Glauben in Anspruch nehme. Halleluja, ja.